2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Unsere heutigen Gäste sind ein erfolgreiches Handball-Ehepaar. Sie feierten deutsche Meisterschaften mit Leipzig und Bietigheim, waren darüber hinaus auch im Ausland sehr erfolgreich. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurden sie im Jahr 2007 Bronzemedaillengewinner. Herzlich willkommen, das Trainerpaar der Spreefüchse Berlin, Susan und ihre Partnerin Nina Müller. Ja, hallo Susan und hallo Nina. Wir freuen uns, dass ihr heute zu Gast bei uns seid.
Hallo und Dankeschön für die Einladung.
Ihr habt ja mit der Saisonvorbereitung begonnen. Wie sieht das momentan aus? Ich glaube, seit 2 Wochen seid ihr unterwegs. Wie sah die erste Woche aus und was macht ihr aktuell?
Die erste Woche war nur Testung für die Mädels. Ganz normale Testung, die für die Handball-Bundesliga benötigt wird, mit Laufen und Herz und Blut und diese ganzen Geschichten. Und dann noch so einen für die VWG brauchten wir auch dann noch so eine Testung mit Mobility und Trunks und so weiter und so fort. Die haben wir letzte Woche gemacht. Und diese Woche haben wir dann jetzt so richtig mit Handball gestartet.
Wie lange plant ihr für die Saisonvorbereitung? Also wann beginnt ihr mit der Saison? Wann beginnen die ersten Spiele?
Unser erstes Spiel, das Pokalspiel, das ist am 1. September. Und danach die Woche geht es ja gleich mit der Liga los.
Gegen wen spielt der Pokal?
Leipzig.
Okay. Die spielen momentan auch in der 2. Liga, oder?
Genau.
Weil, Henning, wie gut ich informiert bin, ne?
Ja, das ist aber eine lange Zeit, oder? So eine lange Vorbereitung. Also, wenn ihr jetzt dann auch schon mit Handball begonnen habt, wo setzt ihr da für euch dann die Schwerpunkte? Taktische Sachen, Spielzüge einüben oder, weil wie gesagt, also ich glaube, wir haben immer so 6 Wochen Vorbereitung gehabt, da habt ihr jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr, ne?
Ja, bei uns ist halt auch die Problematik, dass wir halt keine Vollprofis haben und dadurch natürlich auch nicht so intensiv trainieren können. Wir versuchen das natürlich anzupassen, dass wir irgendwann mal den Schritt gehen können in die ersten Liga, auch was die Trainingseinheiten betrifft, aber so muss man das natürlich ein bisschen mehr strecken und natürlich auch so ein bisschen mehr auf die Regeneration und alles achten. Und ich versuche das halt langsam aufzubauen, dann Stück für Stück die ersten Wochen ein bisschen mehr Fokus natürlich auf Laufen und Kraft und ein kleiner Teil Handball und dann das natürlich die Belastung über die Zeit ein bisschen zu steigern. Dann,
ja. Wie viele Trainingseinheiten habt ihr die Woche?
Zweimal Kraft und 4-mal Handball. Und dann in der Vorbereitung versuchen wir immer noch eine Laufeinheit bis 2-1 zu streuen, je nachdem, wie es passt.
Aber habt ihr?
Sonst versuche ich natürlich auch viel in der Halle zu lösen, weil ich es einfach auch durch unsere Vergangenheit so ein bisschen so kenne, dass man halt die ganzen läuferischen Sachen auch viel in die Halle packt.
Also wo habt ihr diese Erfahrung dann gesammelt? Ist das die Erfahrung, die ihr, sag mal, in Deutschland bei deutschen Mannschaften gesammelt habt? Oder ihr habt ja auch im Ausland gespielt. Wo habt ihr eher die Informationen mitgenommen, dass man das eher auch in der Halle umsetzen kann?
Also ich bin quasi das erste Mal in Skandinavien, in Dänemark, damit in Berührung gekommen, dass man nicht nur draußen laufen kann, sondern eben, dass man gerade die kurzen handballspezifischen Intervalle, Sprints auch mit Ball verbinden kann, was dann ja auch für den Spieler an sich viel interessanter ist, sage ich jetzt mal, und natürlich auch viel näher am Handball dran, als wenn ich draußen um den Platz jetzt 400 Meter Intervalle laufe, dann bringen mir die kurzen Sprints mit Ball in der Halle natürlich am Ende viel mehr. Und ich denke, da hat Susi das auch quasi kennengelernt und wie gesagt, es ist für den Spieler interessanter und vielleicht auch ein bisschen motivierender. Und deswegen versuchen wir da so einen Mix natürlich aus beiden reinzubringen. Wir gehen natürlich auch draußen laufen, muss auch sein, Grundlage und so weiter, aber viel auch in der Halle.
So ein kleiner Tipp, man kann auch draußen beim Laufen Ball dabei haben. Das Das ist halt ein Medizinball, kann man auch 400 Meter laufen, das ist kein Problem.
Das ist wieder die alte Schule, ne?
So, Felix Magath Schule hier, immer der Medizinball dabei, egal wo man hingeht.
Also wir haben ja auch gesprochen mit Fußballern und ich glaube alle Ballsportler, Mannschaftssportarten mit Ballsporthintergrund haben Interesse, den Ball hinterher zu laufen und haben keine Lust im Stadion zu laufen, deswegen ist das gut nachvollziehbar. Ihr habt ja schon gerade angesprochen, die Ambitionen und in die Richtung, in die es gehen soll. Susi, du hast vom Aufstieg gesprochen. Ist das schon ein aktuelles Ziel für die kommende Saison, dass ihr aufsteigen wollt? Oder wie ist die Situation?
Na, die Situation ist so, wir haben es halt probiert. Die letzten 4 Jahre sind immer knapp gescheitert. Das eine Mal sogar nur mit einem Tor. In der Corona-Saison war das, glaube ich. Da hatten wir das Relegationsspiel und da hat es an einem einzigen Tor gearbeitet. Danach haben wir einfach nicht geschafft, so ein bisschen Konstanz reinzubekommen. Unsere Leistungsträger sind uns irgendwie immer weggefallen in den entscheidenden Momenten. Und jetzt, also für mich wird immer das Ziel sein, erste Liga. Also in der Ferne, ob das jetzt, wir haben es, will ich sagen, jetzt so ein bisschen weiter gestreckt, das Ganze, und wollen jetzt nicht sagen, diese Saison muss es klappen, weil wir auch ein bisschen einen Umbruch haben in der Mannschaft tatsächlich. Wir haben viele junge Spieler und das ist momentan auch so ein bisschen unsere Mission, auch viele Berliner Talente und deutsche Talente einzubauen und die zu entwickeln und dann halt, wenn es jetzt kommt, ist es super, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt unbedingt als Saisonziel ausgeben will. Wir haben die Priorität ein bisschen verschoben.
Man hätte in diesem Relegationsspiel auch mit einer Rechtshänderin und einer Linkshänderin noch spielen können. Vielleicht wolltet ihr euch nicht selber einsetzen oder seid ihr jetzt in einem Alter, wo man sagt, muss nicht mehr sein. Also Henning spielt ja mit 49 noch.
Du wirst lachen, aber in der Saison habe ich tatsächlich noch gespielt, aber es hat nicht gereicht, weil die Linkshänderin auf der Bank saß.
Ja. Eine musste das von draußen steuern, die andere von drinnen, oder wie?
Auf dem Feld.
Richtig, so war es. So war es geplant.
wie sieht das, also wir haben jetzt überlegt gehabt mit dem Namen. Also seid ihr Füchse Berlin oder Spreefüchse? Wie mit welchem Namen tretet ihr auf?
Wir treten eigentlich unter Spreefüchse Berlin auf, aber wir gehören zum Stammverein Füchse Berlin.
Okay.
Ist ein bisschen abgekoppelt von den Männern, weil die Männer haben ja auch ihre GmbH und wir gehören zu dem großen Verein, wo es halt auch noch andere Sportarten gibt. Okay. Also, aber man wollte sich so ein bisschen, wie sagt man, absondern oder ein bisschen dieses Alleinstellungsmerkmal haben von der Frauenseite, sage ich jetzt mal. Und deswegen haben die Spreefüchse Berlin sozusagen ins Leben gerufen. Der ist so ein bisschen, oder dieser Frauen, die Frauenmannschaft ist aus zwei anderen Mannschaften entstanden.
Okay, ja. Kooperation. Wie eng ist der Austausch zu den Füchsen Berlin, also sprich um die Geschäftsführung Bob Hanning? Gibt es hier einen informativen Austausch auf sportlicher Ebene, auf Sponsorenebene, wie auch immer?
Unsere Managerin Britta Lorenz und Bob stehen in sehr gutem Kontakt und Bob versucht uns eigentlich auch, was so das ganze Umfeld ist, so und Heimzeiten, wenn wir da mal benötigen oder irgendwas, dann steht er schon beiseite. Und Sponsoren ist gesondert. Also eigentlich, ich glaube, wir haben jetzt nur diesen neuen Hauptsponsor, der ist auf beiden Seiten, aber sonst ist das so getrennt eigentlich. Und aber wie gesagt, also er versucht da zu helfen, was er kann und will, sag ich jetzt mal. Und sagt auch, wenn ich eine Frage habe, kann ich ihn anrufen auf sportlicher Seite. Also da ist eigentlich, finde ich, wirklich eine gute Zusammenarbeit, was das betrifft. Ich finde, natürlich kann man das immer weiter ausbauen und noch mehr nutzen wahrscheinlich. Vor allem für die Frauenseite natürlich mit dem Namen Füchse Berlin. Hat man natürlich auch ein bisschen Marketing. Ist ja nun auch ein bisschen europaweit oder weltweit, wie man es auch mal sagen will, ist mittlerweile bekannt. Ich glaube, da geht immer mehr, aber ich denke, so für den Moment ist das schon gut.
Du, wenn du sportlich eine Frage hast, kannst du auch Henning anrufen. Der hilft auch immer gerne.
Wegen taktischer Dinge, oder?
Hast du noch Torwarttraining?
Ja, ja, genau. Hast du das Angebot des informativen Austauschs schon in Anspruch genommen oder bist du da im Moment gut aufgestellt?
Nee, ehrlich gesagt noch nicht. Aber das Angebot steht und ich denke vor allem, was du, also so diese Führung oder immer wieder diese Erfolge zu erreichen, scheint der Bob irgendwas richtig zu machen. Also vor allem, wenn man die Jugendarbeit sieht und so, ich meine, da ist er natürlich der Head of des Ganzen und da sind natürlich auch noch andere beteiligt, aber ich glaube schon, irgendwas scheint er richtig zu machen.
Aber gibt es jetzt auch so die Aussicht, dass man die Mädels sichtet und quasi da mit reinbringt in diese Sportschule? Dass man da vielleicht ein zweites Standbein aufbaut?
Wir sind tatsächlich an dem Thema immer weiter dran und das wäre natürlich auch ein Wunsch für mich, weil wenn man überlegt, manche Mädels haben ja natürlich auch in Berlin alleine schon extreme Wege. Wenn man überlegt, die Schule für die Mädels ist am Olympiastadion und man wohnt vielleicht im Osten von Berlin, dann hat man natürlich auch jeden Tag schon eine Dreiviertelstunde hin und eine Dreiviertelstunde zurück am Weg zu legen. Aber ich denke, oder das wäre natürlich ein Wunsch, die Frauenseite oder wenigstens ein paar Mädelsplätze zu schaffen in Berlin, dass man da natürlich vielleicht auch noch Spielerinnen, vielleicht auch aus anderen Bundesländern hierher bekommt und die natürlich ausbilden kann. Weil ich glaube, von der Schule und von den Gegebenheiten am Olympiastadion oben sind das sehr gute Bedingungen.
Jetzt hast du gerade Berlin angesprochen. Wie fühlt ihr euch, wie wohl fühlt ihr euch in Berlin? Das ist schon eine bisschen größere Stadt als jetzt Bietigheim oder auch Niederschiofog, wo du warst.
Ja, das ist auf jeden Fall die größte, in der wir bisher waren. Am Anfang war es gewöhnungsbedürftig. Ich sage auch ehrlich, dass ich früher immer gesagt habe, als wir mal als Touristen quasi hier waren, habe ich immer gesagt, in Berlin könnte ich nicht leben. War am Anfang gewöhnungsbedürftig, aber jetzt mittlerweile haben wir uns super eingelebt und Berlin ist einfach die Stadt, die nie schläft. Du kannst jeden Tag 24 Stunden irgendwas machen, kriegst alles überall und triffst immer andere Menschen und das ist einfach sehr vielfältig und wie gesagt, ist wahrscheinlich nicht für jedermann was, aber wir fühlen uns mittlerweile sehr wohl hier.
Ihr habt das gerade über...
Ich denke, die Wege waren am Anfang... Sorry. Die Wege am Anfang waren uns am gewöhnungsbedürftig.
Ja, okay. Wie bewegt man sich denn in Berlin hier in dem Fall? Ist die Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad oder Auto?
Am Anfang, wo Nina noch nicht da war, tatsächlich, bin ich viel auf Bahn gefahren und Straßenbahn und U-Bahn. Mache ich jetzt ab und zu auch noch. Aber jetzt mittlerweile bewegen wir uns eigentlich doch mehr mit dem Auto tatsächlich. Weil einfach, man ist halt trotzdem schneller zu Hause oder beim Training, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, auch wenn man das nicht denkt. Den Mädels empfehle ich immer, geht in die Bahn oder den Bus, da habt ihr noch ein bisschen Entspannung, weil mit dem ganzen Verkehr ist schon auch teilweise recht anstrengend, weil man halt auch viel im Stau steht und sich so vielleicht, wenn man die Bahn oder Bus nutzen würde, noch ein bisschen mit anderen Dingen beschäftigen könnte. Aber die Mädels sind auch fanatische Autofahrer. Ich finde, sich in Gruppen zusammen und ja. Man nutzt schon trotzdem mehr das Auto.
Ja. Na, ist ja gut. Wir haben gerade über Nachwuchsförderung gesprochen und ihr habt ja in zwei Ländern gespielt, wo die Nachwuchsförderung aus meiner Sicht gerade auch im Frauenhandball sehr, sehr stark ist, also in Ungarn und auch in Dänemark. Was könnt ihr hier für Informationen mitbringen, wo ihr sagt, das können wir hier vielleicht in Berlin im Frauenbereich gut einbauen? Oder und wo liegen vielleicht die größten Unterschiede?
Also eigentlich relativ schwierig zu sagen. Ich denke, also was ich auch wirklich sagen muss, dass man hier in Berlin schon sehr gute Arbeit leistet. Also wenn man überlegt, wir haben jetzt in jedem Jahr eigentlich irgendjemand mit hochgezogen. Dieses Jahr sind es sogar zwei jetzt mit bei mir in der Mannschaft direkt.
Es ist wichtig, dass die Co-Trainerin das weiß, nicht die Trainerin.
haben eigentlich Jahr für Jahr geschafft, irgendein Talent irgendwie mit zu integrieren und das sich auch so entwickelt hat, dass sie ein sehr fester Bestandteil geworden ist. Und da finde ich, sind wir schon auf einem guten Weg. Ja, insgesamt denke ich, durch die ganze Umstellung auch beim DHB und so, hat sich schon zumindest an den großen Standorten viel getan. Man arbeitet auch vor allem mehr im athletischen Bereich. Ich glaube, das war auch ein extremer Punkt, wo wir vielleicht dann langsam hochkamen, oder ja, eher als ich, dass da einfach noch nicht so viel Wert drauf gelegt wurde und dass man da halt einfach mehr tut. Ich glaube, wo man extrem ansetzen sollte, ist vor allem im technischen Bereich. Ja? Dazu gehört natürlich die Athletik und was kann ich mit meinem Körper machen, aber ich glaube, da ist im Frauenbereich extremer Nachholbedarf, finde ich. Okay, da geht es nicht nur um, ich kann jetzt einen super 1-1 oder einen geilen Hüftwurf oder Sprungwurf. Da finde ich teilweise, wenn man den Nachwuchs so ein bisschen reinguckt, jetzt ganz Deutschland gesehen, da fehlt es manchmal schon ein paar so ein Quang. So. Wenn man da die Qualität sieht, wir haben auch eine Dänin. Also die Qualität ist total eine andere. Also man kann das auch gar nicht beschreiben, aber wenn man sieht, wie die passt, ist einfach was anderes, als wenn eine deutsche Spielerin passt. Ich finde, da geht es teilweise schon los und ich glaube, das ist so, wo ich sage, da könnte man auf allen Positionen und auch vor allem auf Außen viel, viel mehr machen.
Versucht ihr das in eurem Training? Ist das mit ein Schwerpunkt, dass wenn ihr dort Defizite erkannt habt, dass ihr sagt, pass auf, wir trainieren erstmal prozentual mehr im technischen Bereich oder wie geht ihr das Thema an?
Wir haben tatsächlich unter der Saison die Möglichkeit, zweimal die Woche früh zu trainieren, eine Stunde. Und da mache ich viel individuell, oder das ist eigentlich technisches Training individuell. Das haben wir so ein bisschen gesplittet, dass man nicht zweimal früh die Belastung hat. Und das wird sehr, sehr gerne genutzt von den Spielerinnen. Und ich finde, da haben wir auch schon viel vorangebracht.
Jetzt hatten wir Nicolai Jakobsen als Trainer der dänischen Nationalmannschaft bei uns. Der hat gesagt, dass, oder haben wir mittlerweile auch festgestellt, dass die Passqualität viel höher ist. Aber woran könnte das liegen? Dass die einfach ein anderes Deckungssystem schon in der Jugend spielen? Oder woran liegt das, dass die jungen Spieler einfach so viel besser ausgebildet sind allgemein?
Ich glaube, man legt mehr drauf und vielleicht man legt vielleicht noch mehr Wert auch auf diese kleinen Details in den Sachen. Und ich will niemals so nahe treten, aber ich glaube, so die Ausbildung der Trainer vor allem im Trainer im unteren Bereich ist vielleicht in Dänemark ein bisschen eine andere. Da steht vielleicht nicht die Mutti oder der Vater oder die Tante in der Halle, sage ich jetzt mal. Und die fangen halt ziemlich zeitig an, da schon extrem Fokus drauf zu legen und haben vielleicht in den sage ich jetzt mal, Unterklassigen oder Dorfvereinen andere Möglichkeiten oder stellen da andere Trainer, die vielleicht eine andere Ausbildung haben oder die Ausbildung selber genossen haben. Das glaube ich, dass das ein großer Faktor ist.
Also ich glaube, die Natur gibt dir nur recht mit dem Signal, was von außen kommt. Ihr habt lange gespielt, auch international, wir beide, also Christian und ich, wir können das, glaube ich, nur bestätigen, das, was du sagst. Ne? Also, dass die individuelle Ausbildung in vielen Ländern einfach besser ist. Die Frage ist halt, inwieweit wir in Deutschland die Möglichkeit haben, über Verbandsebene die Dinge einfach anzugehen. Deswegen ist gut, dass wir darüber reden, weil es geht ja nicht darum, irgendwie jetzt Schuld zuzuweisen, sondern einfach Dinge zu erkennen, die ja jetzt nicht nur wir vier erkennen, sondern andere auch. Und ich sage mal, darauf hinzuweisen, wo einfach Schwerpunkte zu setzen sind. Die Problematik ist ja oftmals, dass natürlich keine professionellen Strukturen da sind, dass manchmal Mama, Oma, Opa vielleicht das Training leiten und hier vielleicht man sagen kann, hey, setz vielleicht mal da mehr Schwerpunkte drauf. Weil ich weiß auch, dass im Jugendbereich oftmals gerne gespielt wird, ich nehme jetzt mal hier unsere Region, Spitzenverein Rhein-Neckar-Löwen, dann möchte man spielen wie die Rhein-Neckar-Löwen mit diesen Spielzügen, aber die Grundlagen, so wie ihr es auch gesagt habt, das Fangen und Werfen ist noch gar nicht da. Also lasst uns erstmal an den Grundlagen arbeiten und dann können wir spielen wie früher Andi Schmid und jetzt Juri Knorr.
Ja, ist auch so. Aber man sieht ja, dass es funktioniert. Ich sag mal, im Männerbereich sieht man ja, also dass es funktionieren kann. Aber wie du schon selber sagst, da fehlen einfach diese professionellen Strukturen und dann einfach auf Frauenseite auch das Geld dafür. Also ich finde aber trotzdem, dass man dann, keine Ahnung, ob man verpflichtend machen kann, dass man mal so einen Grundkurs besucht haben muss, bevor eine Mannschaft trainiert oder irgendwas, oder das auch von Verbandsseite vielleicht angeboten wird, dass man so einen Workshop machen kann, dass man einfach auch mehr Hineinblick hat in die Sache, wie sowas auszusehen hat und so weiter. Weil wenn man braucht natürlich wird das jetzt auch angepasst im Frauenbereich, in unserem Bereichen keine Lizenz, aber ich glaube, gerade da ist es wichtig, wenn man wieder was erreichen will. Weil wie sagt man, wenn was Hänschen nicht kann,
kann Hans nicht mehr. Nummer mehr, ja, also, genau. Also ist aber so
ja, du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
Also das sieht man auch, und da hatte ich jetzt auch viele, da ist halt schwierig, man kann noch was ansetzen, aber wenn die dann irgendein gewisses Alter erreicht haben, dann wird es halt schwierig. Sag ich mal, es gehört natürlich auch immer Eigenverantwortung dazu, aber ich glaube, es ist schon ganz wichtig, dass da unten begonnen wird.
Ja. Ja. Also, seid ihr in Dortmund oder ist da gerade hier das Stadion
wieder
da
läuft?
Wie beim Fußball.
Ja, so das ist es laufen gerade auch. Ja.
Jetzt hat Marc Schober hat jetzt gesagt, jetzt wird die Mädels-Bundesliga in der B-Jugend schon eingeführt. Ist das vielleicht eine Hilfe, dass sie noch professioneller gegeneinander spielen oder dass sie da mehr voneinander lernen, als würden sie jedes Spiel mit 40 Toren gewinnen?
Ja, das kann natürlich eine Hilfe sein, aber ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Fan davon, aber mehr aus der Belastungssicht. Ja? Mhm. Weil es wird ja gewünscht, jetzt auf DHB-Seite, vor allem schon in Jugend und noch mehr in Junioren, dass die Mädels halt erste Bundesliga oder zweite Bundesliga spielen, mindestens dritte Liga. Und ich sag mal, die Breite ist einfach nicht da, um das, und dann wird aber noch gewünscht, dass A-Jugend-Bundesliga gespielt wird, B-Jugend-Bundesliga gespielt wird und so weiter und so fort. Und dann haben die Mädels, jetzt habe ich ja bei mir auch drei gute Beispiele, im Sommer, wo eigentlich frei sein müsste, noch eine Großveranstaltung. Also die Frage ist einfach, also aus meiner Sicht her, ja, was das betrifft, was du angesprochen hast, ja, was die Belastung betrifft und die Regeneration und diese ganze Balance dazwischen, sehe ich ganz kritisch den Fall, weil einfach nicht die Breite da ist, in dem Verein das abzudecken, dass jede Mannschaft von anderen Spielern bespielt wird und manche dann gibt es auch auf drei Hochzeiten tanzen müssen über die Saison. Und das finde ich einfach extrem schwierig, vor allem auch noch mit der schulischen Belastung. Wir hatten das früher auch, dass wir Nationalmannschaft gespielt haben und so, aber wir hatten nicht noch drei andere Mannschaften zu bedienen. So. Und ich glaube einfach, wenn ich das jetzt bei meinen sehe, wie verletzungsanfällig die sind, und ich glaube, dass schon auch durch die Belastung kommt insgesamt über die Saison hinweg, ist es natürlich schwierig. Und die Frage ist, wie fit sind sie dann, wenn sie 22, 23, 25 sind und ihren höchsten Leistungspunkt haben sollen? Was ist vom Körper noch übrig, sag ich jetzt mal, was gut funktioniert? Und das finde ich einfach so ein bisschen, ja, wenn die Breite da wäre, fände ich es richtig gut, weil es so ist, wenn du gegen bessere Leute spielst oder Mädels, dann wirst du auch automatisch besser. Aber von der Belastungsseite her sehe ich das Ganze etwas kritisch.
Okay. Wir haben vorhin drüber gesprochen, dass Ballsportler generell gerne dem Ball hinterherlaufen. Nina, jetzt habe ich von dir gelesen, dass du Marathon läufst. Also erstmal, wie bist du auf diese Idee gekommen? Bist du immer noch aktiv dabei, Marathon zu laufen? Und ja, erzähl uns erstmal darüber.
Also ich war als Spielerin auch nie Fan vom Laufen, das so wie wahrscheinlich jeder von uns. Aber irgendwann habe ich das so für mich entdeckt, als es so Richtung Karriereende ging, weil ich ja auch wusste, dass ich nicht so von 100 auf 0 aufhören kann und mir irgendwas suchen möchte, dass ich nicht in dieses berühmte Loch falle und noch irgendwie abtrainieren kann. Und dann bin ich tatsächlich hauptsächlich durch die Corona-Zeit, wo man ja nicht viel anderes machen konnte, zum Laufen gekommen. Und dann hat es mir irgendwann Spaß gemacht. Ich kann nicht erklären, warum es so ist. Es ist einfach so. Und dann habe ich mich am Anfang mal so aus Jux und Dallerei beim ersten Halbmarathon angemeldet. Und das hat mir dann einfach so viel Spaß gemacht. Und auch, dass ich wieder diesen Wettkampf habe, um mich mit anderen zu messen, bin ich ja beigeblieben sozusagen. Ich bin jetzt drei Marathons gelaufen mittlerweile und vier halbe sozusagen offiziell. Hab jetzt aber für mich festgestellt, dass der Marathon nicht mein Hauptaugenmerk sein sollte, sondern dass ich mich auf die Halben konzentrieren möchte. Und da ja, werde ich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch ein paar absolvieren. Und wie ich selber als Spielerin war, ich möchte immer besser werden. Und deswegen versuche ich natürlich da meine Bestzeiten anzugreifen und mal gucken, was in meinem alten Körper noch drin steckt.
Aber was geht denn einem bei 42 Kilometer alles durch den Kopf? Also das muss ja bei mir, wenn ich eine Stunde laufe, ja. Da habe ich schon keinen Bock mehr.
Viele schöne Dinge.
Ja, das fragen tatsächlich viele. Nun ist es so, dass ich ja zweimal in Berlin den Marathon und einmal in New York gelaufen bin. Und das sind beides Städte, sage ich jetzt mal, wo du natürlich nicht einfach nur irgendwo langläufst, sondern es war wirklich so ein Sightseeing-Marathon, möchte ich sagen, vor allem in New York. Und da hast du eigentlich immer was zu gucken. Also da ist auch nie ein Teil der Strecke, wo keine Menschen an der Seite stehen oder wo keine Band irgendwo Musik macht oder sonst irgendwas. Da ist über 42 Kilometer was los und da gibt es nicht nur für die Zuschauer, die Läufer angucken, was zu sehen, sondern eben auch für einen als Läufer selbst. Und deswegen, da habe ich eigentlich die wenigsten Probleme mit, jetzt meine Gedanken zu ordnen.
Hast du dafür Zeit und Energie noch, das drumherum wahrzunehmen? Ich glaube, ich hätte so viel mit mir zu kämpfen, dass ich drumherum nichts wahrnehme. Genau.
Nee, das also in einem gewissen Zeitpunkt, wenn der berühmte Mann mit dem Hammer kommt, dann wird es natürlich schwierig. Aber gerade da ist es manchmal gut, abseits der Strecke zu gucken, weil das natürlich auch ein bisschen von einem selber ablenkt. Und wenn man dann da jemanden mit so einem verrückten Schild stehen sieht, wo dann draufsteht, hinter der Ziellinie gibt es Bier oder keine Ahnung, was es da für witzige Schilder gibt. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Dann lenkt das nochmal ab und gibt nochmal einen Push. Und wenn dann einer steht, ein Fremder, und deinen Namen ruft, weil er den vorne auf der Startnummer sieht, dann kriegst du mal kurz Gänsehaut und es pusht dich einfach nochmal. Das ist was anderes als Handball, aber ist geil.
Du, wir haben die Schilder noch nicht gesehen. Wir stehen hinter der Ziellinie mit Bier.
Wir stehen hinter den Schildern.
Gut, beim nächsten Mal dann erwarte ich euch.
Okay. Du, aber wie ist das, wenn du vom 60- oder 70-Jährigen überholt wirst? Wie ist da dein Ehrgeiz? Also wir hatten da auch mal einen Fall, wo wir am Mühlenteich waren. Ich weiß nicht, ob du dabei warst, wo dann ein Marathonläufer mitgelaufen ist mit 60, der Hubertus Krode, weißt du das noch? Und der dann abend vorher gesoffen hat und wir morgens laufen mussten. Eigentlich gedacht haben, wir sind fit, aber dann hat er uns überholt. Noch betrunken. Ja, mit.
Du musst ja erstmal fragen, ob sie bisher überholt wurde von jemandem,
ja, der
schon im fortgeschrittenen
Alter überholt war.
Ja, ist immer schwierig, wenn man die Person nur von hinten sieht, das Alter einzuschätzen. Aber ich weiß natürlich, dass es durchaus ambitioniertere Läufer gibt als mich, beziehungsweise trainiertere Läufer, die das auch schon länger machen. Und da kann das natürlich auch mal passieren, dass da jemand anders mich überholt. Aber ich bin sozusagen in der Konkurrenz mit mir selber. Ich achte nicht auf die anderen, sondern nur auf meine eigene Leistung. Und deswegen ist mir das jetzt nicht so wichtig.
Wie ist denn deine Bestzeit? Unter 4 Stunden?
Im Marathon?
Ja.
Tatsächlich habe ich es noch nicht geschafft, nee.
4 Stunden?
Leider nicht.
Nein,
Hallo? Also nicht, um Gottes Willen, ich habe nur im Kopf 4 Stunden am Stück laufen. Jetzt nicht 42 Kilometer, nur 4 Stunden am Stück laufen. Das wäre für mich schon.
Ja.
Du darfst auch zwischendurch gehen, musst halt aber dann wieder schneller laufen.
Okay, Respekt. Ihr habt ja beide annähernd in den gleichen Mannschaften gespielt. Wie war die Zeit für euch in Ungarn?
Also Ungarn war schlecht, das muss man sagen.
Wieso war hattet
mein
ihr
Traum, als
bitte? Hattet ihr auch einen Kühlschrank voll mit Bier in der Kabine stehen? So wie wir in Ungarn?
Nee, das war tatsächlich in Slowenien.
Das war in Slowenien.
Das war in Slowenien. Ja, nee, wie gesagt, es war immer mein Traum, in der besten Mannschaft zu spielen als Kind. Ich wollte immer gerne nach Vyborg. Weil das zu dem Zeitpunkt, wo ich so dann langsam älter geworden bin, die Mannschaft war, die Champions League gewonnen hat und alles. Und ich auch immer gerne in Dänemark spielen wollte, hat ja dann auch hat funktioniert. Und wir sind auch dänischer Meister geworden und mit einer anderen Mannschaft. Aber zu dem Zeitpunkt dann war halt Kür die beste Mannschaft. Und dann habe ich halt den Anruf gekriegt und dachte, mega. Und jetzt ist es soweit, jetzt habe ich das geschafft. Und dann war ich auch dort und es war soweit eigentlich auch alles okay, aber ich habe mich dort einfach nicht, also, wohlgefühlt. Wenn ich über die Grenze gefahren bin, es war irgendwie, ich kann das auch gar nicht beschreiben, ob das jetzt die Kultur war oder das Ganze drumherum oder noch der Druck dazu und so, aber ich habe da irgendwie nicht mal mich, also es hat sich einfach nicht richtig angefühlt und da war ich dann auch kurz davor aufzuhören tatsächlich und gesagt, es ist genug jetzt, obwohl ich alles hatte. Also dort hat es geregnet für einen Frauenhandball, sage ich jetzt mal. Ich bin in Audi gefahren und alles, aber da habe ich für mich festgestellt, ja, es ist doch nicht das Wichtigste auf diesem Planeten für mich, wenn mir der Handball nicht den Spaß mehr bereitet, den er mir eigentlich bereitet hat. Egal, wie viel Geld ich auf dem Konto habe oder welches Auto ich fahre. Und das war schon für mich auf jeden Fall eine extreme Erfahrung. Aber am Ende bin ich trotzdem dankbar, dass ich sie gemacht habe. Aber das war, in Ungarn habe ich nicht einfach keinen Fuß gefasst und das hat mich einfach auch nicht gecatcht und es war eigentlich ganz anders, als wo wir in Slowenien waren, gell? Also wahrscheinlich doch noch ein bisschen mehr westeuropäisch oder wie man das sagen will und da waren auch viele, die auch aus anderen Ländern kamen, wahrscheinlich war das auch nochmal was anderes und ja, wie gesagt, aber Ungarn war für mich so nicht das tollste Erlebnis in meiner Karriere, will ich sagen, aber du hast ja eigentlich ganz gute Erfahrungen gehabt, oder?
Ja, bei mir war bisschen anders als mal. Ich habe auch in einem kleinen Verein gespielt, wo jetzt kein Leistungsdruck, Champions League oder sonst irgendwas war. Für mich war es eher schwierig, dass ich in einem Dorf gelebt habe, wo wirklich gar nichts war am Balaton. Da war ein Sommer High Life für 3 Monate und danach waren die Bürgersteige hochgeklappt, die restlichen 9 Monate. Und ja, Zeitzi weiß selber, wie es in Ungarn ist. Die Menschen, möchte ich jetzt sagen, die Kultur, das ist was Spezielles.
Sprache ist auch.
Die Sprache ist natürlich super schwierig. Wir waren in der Sprachschule. Ich habe es probiert mit den anderen Spielerinnen, aber das ist einfach sehr, sehr schwer, dort Fuß zu fassen. Und ich bin froh, dass ich es mitgenommen habe, aber machen würde ich es auch nicht nochmal. Oder empfehlen würde ich es vielleicht einer deutschen Spielerin jetzt nicht unbedingt.
Du ja, musst halt wissen, auf was man sich einlässt.
Genau. Ja, also das ist ganz entscheidend.
Also jemand, der die Ambition hat, kann sich gerne bei euch beraten lassen.
Das glaube ich ja. Also wie gesagt, ich glaube, wenn man Haben im Leben ist und ich meine, wenn man sieht jetzt die Mädels in Budapest, das hat ja funktioniert. Die waren vielleicht auch zu dritt, ist nochmal was anderes am Ende und wenn man da jemanden an seiner Seite hat, der vielleicht dieselbe Sprache spricht. Und Budapest ist natürlich auch eine Megastadt, also das muss man auch dazu sagen. Und das kann schon funktionieren, aber ich glaube, man muss halt wirklich wissen, dass das nochmal eine andere Ausnummer ist. Aber die Liga ist natürlich überragend, also das muss man schon sagen. Also das kann man vielleicht gar nicht so vergleichen mit Deutschland.
Ja, man muss vielleicht sagen, dass Budapest, glaube ich, auch so ein bisschen westorientiert ist und das mit dem restlichen Ungarn nicht zu vergleichen ist, wo es vielleicht ein bisschen anders zugeht.
Ja. Welche Nation hat denn die stärkste Liga? Ist Ungarn die stärkste Handballliga im Frauenbereich?
Ja, aber ich denke, Ungarn und Frankreich wahrscheinlich momentan, okay. So würde ich behaupten. So von der Breite her, ja, glaube ich schon, dass die...
Henning, wer denn gerade die Champions League gewonnen?
Ja, das heißt ja nicht, dass das die stärkste Liga ist. Also wenn jetzt Paris die Champions League gewinnt oder Barcelona hat sie gewonnen, ist die spanische Liga auch nicht die stärkste. Also das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Kannst du noch Ungarisch oder konntest du schon mal Ungarisch ein bisschen was?
Du, ich habe mehr Spanisch gelernt durch unseren spanischen Trainer als Ungarisch. Also wir haben ja viele Ungarn da gehabt, die auch Deutsch in der Schule gelernt haben oder was auch, glaube ich, ein Fach ist, was in Ungarn gelehrt wird, Deutsch. Mhm. Deswegen war Deutsch und Englisch eigentlich die Hauptsprache, ja, und beleidigt haben wir uns noch auf Ungarisch.
Unterstützt.
Unterstützt, ja.
wenn ich das richtig rausgehört habe, was war dann so eure Station, wo ihr euch am wohlsten gefühlt habt? War das Slowenien oder...
Ne, Slowenien unter der Hinsicht, dass wir gesagt haben, wir sind ja aus Dänemark weg, jetzt probieren wir mal was ganz anderes. Und da gab es das Final Four noch nicht, diesen Spielmodus in Champions League, da war noch Hin- und Rückspiel und dann so. Also da haben wir auch Champions League Halbfinale gespielt tatsächlich. Das war das Coole und es war halt eine ganz andere Erfahrung, weil wir da hatten halt so einen richtigen Ostblock-Trainer, da haben wir halt durchgezogen. Wir haben teilweise abends um 8 angefangen zu trainieren. Wenn er meinte, er muss bis 10:30 um 11 trainieren, dann hat er das auch gemacht. Okay. Aber es war für mich trotzdem eine gute Erfahrung und das konnte ich auch für mich jetzt so mitnehmen. Und aber ich glaube, Dänemark sagen wir beide, dass das ist, wo wir uns einfach handballerisch sehr wohl gefühlt haben und auch das ganze Leben drumherum und so. Das war das
ist ein Profil für uns.
Ja. Habt ihr denn den Kühlschrank in Slowenien auch mal benutzt oder stand er nur da und habt ihr eure Wasserflaschen reingestellt?
Nee, man passt sich ja ein bisschen an.
Was heißt das konkret? Man passt sich an.
Waren natürlich auch andere Getränke noch drin, aber ab und zu mal nach so einem Halbfinalspiel in der Champions League, da hat man auch schon mal reingekriegt.
Also das muss ja auch, und Ross ist jetzt ja nicht besser reden als
das
war.
Also ist
das war eine schlimme Zeit.
Nee, der schlimm war es nicht, aber erfolgreich waren wir trotzdem.
Ja gut, aber also, so vom Lebensstil her war das schon meine schlimmste Zeit.
No. Aber es war nicht so wie in Ungarn, dass nach dem Training morgens um 10 das erste Bier getrunken wurde.
Das erste Bier nicht, aber
das zweite.
Es gab einige Damen, die... Was?
Das zweite.
Nein. In Slowenien war es jetzt auch mehr so das Rauchen, was dort extrem verbreitet war. Und die sind nach dem Training in die Kabine und haben sich unter der Dusche eine Zigarette angezündet. Also das war dort ganz normal, Gang und Gäbe, sag ich jetzt mal.
Sag doch mal ganz kurz, wann wart ihr da? Wie viele Jahre ist das zurück?
Wo ist der Bene? Waren wir 2012.
2012, okay, gut, das ist schon, aber ich bin tatsächlich etwas überrascht. Ich hätte das eher im Männerhandball vor, 25, 30 Jahren angesiedelt, aber vor 12 Jahren? Bei den Frauen hätte ich das nicht gedacht. Okay.
Nee, lernst nie aus.
Man lernt hier aus, nein. Christian, die nächste Frage wolltest du, glaube ich, stellen.
Ja, jetzt gab es eine weitere Station bei euch, Bietigheim. Wie war dir da zufrieden? Ihr seid, glaube ich, auch zweimal deutscher Meister geworden mit Bietigheim.
Ja, also die ersten zwei Jahre, oder wie war es ja? Zwei Jahre war es ja top. Wir kannten den Trainer schon und alles und wie gesagt, waren froh, dass wir in Deutschland wieder auf so einem hohen Niveau, vor allem nach Leipzig, sage ich jetzt mal, wieder so eine Mannschaft gefunden haben, wo wir in Deutschland leben können und wo wir auf dem hohen Niveau spielen mit extrem guten Spielern zusammen und waren wir auch erfolgreich und war eigentlich auch nichts. Also wenn du darauf hinaus willst, was dann passiert, das wissen wir bis heute nicht. Also das war eine ganz strange Situation und wir fragen uns heute noch und die werden heute oder vor zwei Jahren war das, da ruft die Zeitung sogar noch bei Bietigheim an, haben wir so erfahren, weil wir haben natürlich auch noch Freunde dort, was denn eigentlich nun damals war und es gab nie eine Antwort, nicht zu uns, nicht zum Anwalt, nicht, also es gab nie irgendeinen Grund, der genannt wurde, was denn nun eigentlich passiert ist. Es war eigentlich ganz der Vorstand hat dich angerufen und hat gesagt, du brauchst nicht mehr kommen. Und zwei Tage später rief er mich an, dass ich auch nicht mehr kommen brauche. Und so hat sich das Ding dann ein bisschen zugesteigert. Und das ging auch nicht jetzt vom den Hauptsponsor aus oder so. Das kam aus anderer Richtung, das wissen wir auch. Aber was der Grund nun letztendlich war, wissen wir bis heute nicht. Also da fragen uns auch immer wieder jemand danach und können es halt einfach nicht beantworten.
Habt ihr mal mit dem Trainer drüber gesprochen, wie er das fand oder wie?
Na, mit dem, ich denke, das war auch so ein bisschen die treibende Kraft natürlich. Wir wussten auch, dass er das in anderen Mannschaften schon mit anderen Spielern gemacht hat. Also wir waren nicht die ersten Opfer, will ich sagen. Er hatte das in Dänemark, glaube ich, schon zweimal durchgezogen.
Ja.
Was ihn dazu bewegt hat, keine Ahnung, vielleicht hat er wusste, dass wir einen sehr guten Stand haben, egal ob das bei den Mäzen Eberhard Betzner war oder dass in Bietigheim wir viele Leute hatten, die hinter uns standen und er so ein bisschen um sein Po Angst hatte, würde ich, also das ist das, was das Einzige, was ich mir zusammenreimen konnte, weil es sportlich halt auch natürlich lief, aber international halt nicht und in dem Jahr, also in dem dritten Jahr. Und das sind so meine Erklärungspunkte, die ich mir finde, dann, dass er Angst hatte, dass er irgendwann gehen muss. Und davor schickt er uns weg. Keine Ahnung. Ja. Weil, das muss ich auch noch dazu sagen, der Herr Trainer war ja auch bei uns auf der Hochzeit. Also wir hatten eigentlich eine sehr, kurz zuvor, wir hatten eigentlich eine sehr gute, also wie sagt man, nicht Beziehung will ich das nicht nennen, aber Connection. Und Nina kannte ihn ja auch schon aus Leipzig und aus Dänemark und alles. Und das war, die Sache war wirklich, also wirklich cool.
Ja, wurde die falsche Musik auf der Hochzeit gespielt oder waren die Getränke zu früh aus oder was war der
Grund? War nicht kalt genug.
Lange hat das Essen nicht geschmeckt.
Keine Ahnung, Magen verdorben.
Okay. Okay. Christian?
Bin ich wieder dran?
Du bist am dransten, ja.
Am dransten. Ja, Susan, du hattest auch, wie soll ich sagen, 2017 eine Begegnung oder Nicht-Begegnung mit Michael Biegler in der Nationalmannschaft. Wie ist es da dazu gekommen?
Das frage ich mich auch. Er hat mich dann einmal angerufen, glaube ich. Dann hat er gesagt, er lädt mich jetzt nicht ein. Also zu so einem Sommerlehrgang oder was das war. Habe ich dann auch für ihn genommen, habe mir auch nichts weiter dabei gedacht, weil, also mir ist es schon wichtig gewesen, dazu nachzuspielen, aber für mich ist. Wenn man wichtiger war, was im Verein war, weil die Wertschätzung damals auf Frauenseite einfach auch noch gar nicht so da war, fand ich. Und natürlich man seinen Körper hingehalten hat und eigentlich außer Ehre und Ruhm, sage ich jetzt mal, nichts dafür bekommen hat. Was sich jetzt auch ein bisschen geändert hat, soweit ich weiß, das finde ich auch super. Aber er rief mich halt an und dann, ja, und keine Ahnung, er nimmt mich jetzt nicht mit und es war auch in Ordnung für mich. Und dann ist natürlich die Zeitung gleich drauf angesprungen oder die Presse und kam dann im Sommer nach Riedigheim und dann habe ich halt den bekannten Satz gesagt und danach war dann auch Funkstille von der Seite und da kam nichts mehr. Also das war eigentlich die Geschichte.
Und Nina, wie hast du deine Karriere in der Nationalmannschaft beendet?
Wurde beendet. Ja, ich bin dann halt zu alt gewesen. Das war ja immer eine gute Begründung damals, nicht nur bei mir. Und ja, dann war halt einfach irgendwann Schluss und man ist nicht mehr eingeladen worden. Und damals gab es ja auch keine Abschiedsspiele, Verabschiedungen offizielle in etwas größeren Rahmen für verdiente Spielerinnen, sage ich jetzt mal. Deswegen war das dann irgendwann einfach zu Ende.
Elling, hast du ein Abschiedsspiel bekommen?
Nein. Kurz und knappe Antwort.
Hättest du eins wollen, du, vom DHB?
Ja, da ist sowas immer schön, eine Wertschätzung zu bekommen. Aber am Ende ist es so, wie es ist. Und ich freue mich natürlich immer bei großen Events, wenn man eingeladen wird und auch nochmal über alte Zeiten sprechen kann und auch darauf hingewiesen wird. Das ist natürlich immer eine tolle Wertschätzung, die man bekommt. Von daher, ja, traue ich da jetzt aber trotzdem keinerzeit hinterher. Und wir wollen auch jetzt nochmal in der nächsten Frage auf ein schönes Event kommen, weil das Jahr 2007 war ja im männlichen wie im weiblichen Bereich ein sehr erfolgreiches Jahr. Ihr habt die Bronzemedaille bei der WM 2007 gewonnen. Welche Erinnerung habt ihr daran?
Also ich viele gute, weil ich habe in dem Jahr bei der Meisterschaft auch relativ viel gespielt und ordentlichen Stand gehabt in der Mannschaft, sage ich jetzt mal. Das war auch eine tolle Meisterschaft da in Frankreich damals. Wir haben ja dann das Finale in der Riesenarena da in Paris gespielt. Das war für uns alle, glaube ich, ein mega Erlebnis. Und dann dieses Spiel um Platz 3 gegen Rumänien war natürlich auch besonders mit zweimal Verlängerung und wir haben zurückgelegen mit 7 und dann wieder aufgeholt und wieder zurückgelegen. Also das war so ein Wechselbad der Gefühle. Deswegen war alles, was danach kam, an Jubel und Feier und so weiter natürlich nicht zu übertreffen. Aber also ich persönlich habe tolle Erinnerungen an die Meisterschaft.
Wenn du das so betonst und ihr euch beide anguckt, Susi, deine Erinnerung daran?
Ja, also ich glaube, da bei mir dann damals alles relativ schnell ging. Es war auch schon Diskussion über Olympia gewesen, ob ich da mit soll und so weiter und so fort oder nicht. Aber das war erst danach. Auf jeden Fall war dann ja so, ich war mit den Junioren fertig und dann, ich hatte noch ein Jahr gehört. So war es, ja. Ich hatte noch einen Junioren, ja.
Okay.
Und ich bin natürlich heute noch dankbar, dass Armin Emrich mir die Chance da gegeben hat, weil ich ganz gute erste Herbstserie gespielt habe und so. Und jetzt so im Nachhinein, ich glaube, früher war es auch ein bisschen schwieriger, dann so ein bisschen die ältere Generation von sich zu überzeugen. Oder die wollten dann vielleicht auch, aber hatten Angst dann auch so ein bisschen um mehr Platz. Was ich aber sagen muss, dass ich richtig dankbar bin, dass ich nochmal die Möglichkeit gekriegt habe, mit Chris Jörg zusammenzuspielen. Das ist für mich einfach ein tolles Erlebnis gewesen, weil es war immer mein Idol und dann plötzlich bin ich da, wo sie ist und das war einfach für mich grandios. Das war, glaube ich, eher für mich das, was ich mir davon mitgenommen habe, weil ich hatte schon ein paar Einsatzzeiten, aber ich habe einfach gemerkt, dass mir so ein bisschen es fehlte, dass ich so Anschluss fand oder wie auch immer, oder das auch für mich vielleicht früher ein bisschen schwieriger war. Aber natürlich nimmt man das mit, aber ich zähle das jetzt nicht zu meinen großen Erfolgen irgendwie, weil ich halt wenig Anteil irgendwie hatte daran. Also ich war halt da und ich habe auch trainiert und ich hatte auch meine Spielzeit, aber es fühlt sich irgendwie nicht so an wie die anderen, wo man weiß, man hat viel mehr Impact gehabt, also das ganze Thema. Und aber wie gesagt, dass ich nochmal die Chance hatte, mit Ritter zusammenzuspielen und das auch zu erleben, wie Nina das auch beschrieben hat, in der Bergkulisse da und was war von Frankreich einfach sensationell organisiert. Die Hallen waren immer knackevoll. Mhm. Das war schon toll, ja.
Du, ich kann euch beruhigen. Bei mir war es nicht anders, als ich das erste Mal in der Nationalmannschaft war als junger Spieler. Da wollte der Henning auch nichts mehr von mir wissen. Ne?
Ja, das war, lag auch eher da.
Die Bälle und mach mal das. Ne?
Das war ich nicht, das stimmt nicht. Aber die
Leibchen oder was? Nur die Leibchen musste ich tragen oder das war sie?
Jetzt kannst du nicht rausreden. Warum ich eher sauer war auf Christian, in der Anfangszeit durfte beim Positionswerfen, teilweise auch beim taktischen Training, hat Christian von außen gespielt. Oh. Und ich sag mal, ein klassischer Außen versucht er durch Sprungkraft und zu gucken, wo die Lücke ist, um den Ball dann da reinzuwerfen. Da zeichnet sich ja ein Außen aus. Ne? Dann auch vielleicht ein bisschen leger und wie auch immer. Wer Christian Zeitz kennt, leger eher selten. Sondern gucken, wo eine Lücke vielleicht, aber festwerfen, das definitiv. Ne? Und die Würfe kamen meistens hoch. Also deswegen, wenn Christian von außen geworfen hat, war das immer eine Katastrophe. Ich habe ihm immer dann seinen Dreher gegönnt oder Heber, weil ein Wurf am Kopf vorbei, das wollte ich nicht. Also von daher.
Verständlich.
Ja. Hast du immer gesagt, geh bitte nur auf halb und wirf nicht noch auf von außen.
Ja, und da warst du auch in der Lage, mir den Ball am Kopf zu werfen. Also wir hatten es ja vorhin 2-7, Abschlusstraining zum Eröffnungsspiel. War wirklich Training vorbei und Christian wirft noch den letzten Wurf und mir an den Kopf. Also gut, kann man jetzt auch sagen, von 9 Meter ist der Torwart ein bisschen zu langsam, aber wenn man erwartet den Ball links oder rechts, dann kriegt man ja auf den Kopf, dann ja.
Und man hat gesehen, was dabei rausgekommen ist. Der Titan kam wieder zurück und 2007 wurden wir Weltmeister. Ja, genau. Hat auch alles gepasst?
Ja, das ist alles richtig gemacht, Christian. Nina, ein Jahr später waren die Olympischen Spiele in Peking. Welche Erinnerung hast du an die Olympischen Spiele?
Ja, es ist schwer zu beschreiben, was man dort erlebt und fühlt, wenn man es nicht selber mal mitgemacht hat. Ihr kennt das. Es geht einfach schon los, wenn du dich ins Flugzeug setzt, beziehungsweise schon vorher in Deutschland bei der Einkleidung dieses spezielle Flair und dieses Feeling einfach, dass da was Großes und Besonderes auf einen zukommt. Dann geht das natürlich weiter mit so einer Anreise im Flugzeug mit weiß nicht wie vielen anderen Athleten. Da kommt man dort am Flughafen an und überall sind nur olympische Ringe zu sehen und viele freundliche Menschen. Damals in China halt das olympische Dorf ist einzigartig. Also natürlich hat man dort auch Strecken zurückzulegen, sage ich mal, vom Haus zur Mensa und so weiter und so fort. Aber dort diese ganzen anderen Sportler aus allen Ländern zu treffen, ich weiß noch, ich habe damals Rafael Nadal getroffen, habe mit dem ein Foto gemacht. Ich weiß es, die amerikanischen Basketballer damals extra abgesondert, abgesperrt,
in der Mensa ihren Platz hatten, damit die auch ja nicht von irgendwelchen Freaks belagert werden.
Fans.
Aber das ist einfach was ganz Besonderes und unabhängig von dem sportlichen Abschneiden, was für uns damals natürlich weniger gut gelaufen ist, war alles drumherum und das ganze Erlebnis einfach was, das ich mein Leben nicht vergessen werde. Und deswegen gönne ich es und wünsche es jedem Sportler, dass er das einmal in seiner Karriere erleben darf. Und nun weiß ich, dass Susi nicht in den Geschmack gekommen ist, leider. Aber aus meinen Erzählungen und die ganzen Fotos und alles, was sie von mir natürlich weiß, ist das natürlich auch so ein kleiner Anreiz immer wieder für uns als Trainer, dass wir Spielerinnen schon so ausbilden und vielleicht irgendwann mal dahin kriegen, dass die in das in den Genuss kommen und das mal erleben dürfen. Also das wäre schon mal was ganz Besonderes dann.
Die Frauen haben sich ja jetzt auch für die Olympiade 2024 qualifiziert, Männer und Frauen. Welche Chancen gebt ihr den Frauen bei Olympia?
Schwierig zu sagen. Also ich habe jetzt auch Gruppe und so, ist natürlich immer eine Sache. Aber Olympia ist, sagt es mal, wie so ein Pokalspiel. Da kann alles passieren. Da kann auch der Underdog mal groß aufspielen. Und das ist sehr viel Tagesform abhängig auch. Wie verkraftet man das alles? Wie kommt man mit dem Ganzen drumherum? Klar, du bist ja nicht wie bei einer EM, sage ich jetzt mal, nur in deinem Hotel eingeschlossen, fährst zur Halle und wieder zurück, sondern du hast ständig irgendwelche Eindrücke von überall. Und da muss man natürlich als Spieler mental auch mit klarkommen. Aber ich wünsche mir für beide Mannschaften, dass sie den deutschen Handball dort gut präsentieren und dass sie ein gutes Ergebnis abschneiden. Und ich denke auch, dass es für beide drin ist. Auf jeden Fall.
Du hast jetzt auch schon die Männer angesprochen. Auf der einen Seite verfolgt ihr den Männerhandball, also gerade jetzt, wenn die Nationalmannschaft spielt, und könnt ihr da ein bisschen konkreter sagen, inwieweit ihr den deutschen Männern eine Chance einräumt? Das Ziel, soweit ich das jetzt lesen konnte, ist ja eine Medaille. Was könnt ihr dazu sagen?
Ja, ist immer schwierig. Also, wie gesagt, ich finde, und es war so bemerkenswert, vor allem wie die jungen Spieler sich eingebracht haben in die Mannschaft jetzt auch im Winter. Das fand ich halt sensationell. Und ich glaube, wenn man unbefangen da rangeht und wie Renas Ustschins sagt das richtig, ja, zum Beispiel, der war extrem beeindruckend, also warum nicht, also sage ich, wenn die Mannschaftsklima stimmt und die da nicht plötzlich unter Druck zusammenbrechen, finde ich, bin in guten Handball, also alles ist möglich. Und wie Nina sagt, ich glaube, dass durch die ganzen Umstände und alles, das natürlich alles nochmal anders zu bewerten ist und die Gruppenzusammenstellung und so, das gehört natürlich beim Turnier auch dazu, dass das, was sich kreuzt und so, deswegen. Ich würde es, wie gesagt, auch beiden Mannschaften wünschen, dass sie da gut abschneiden, weil es auch toll ist, dass beide Mannschaften vor allem da vertreten sind und es einfach auch insgesamt für den deutschen Handball wichtig ist, ja. Okay.
Ich finde, das war ein sehr schönes Schlusswort. Wir sind mit unseren Fragen soweit durch. Habt ihr noch einen Punkt oder ein Thema, welches ihr ansprechen möchtet? Haben wir alles besprochen.
Soll ich noch ein Abschlusswort sagen?
Möchtest du eins sagen?
Naja. Also ich muss auch nur noch sagen, dass der Weg von der Mensa in Peking zu unserem Zimmer ziemlich weit war. Da wurden Hennings Burger schon in der Tüte kalt. Deswegen.
da war ich nicht in Gefahr, am Bürgerstand vorbeizugehen.
Damit es nicht kalt wurde, da war der Weg ziemlich weit bei den Olympischen Spielen.
Ja, ich glaube also, doch, das ist noch ein Punkt, so dass ich glaube, dass ein bisschen schade ist, dass Handball nicht mit in Paris ist, sondern abgesondert da in Lille, weil man verpasst ja irgendwie doch irgendwas, so, wenn man nicht im Olympischen Dorf direkt ist.
Ich weiß gar nicht, sind die im Olympischen Dorf oder woanders? Kann ja nicht, ne?
Da bin ich jetzt ganz ehrlich, das habe ich jetzt auch nicht gewusst.
Also die spielen mit den Basketballern zusammen aus den USA, genau. Ja, das ist ja auch abgesondert.
Das hast du ja sonst eigentlich eher in anderen Sportarten, so was weiß ich, Kanu, Rudern, was oftmals ausgelagert ist, dass die entweder weite Reisen haben oder etwas gesondert wohnen. Das war mir jetzt nicht bewusst, dass die gar nicht im Olympischen, die sind ja nicht im Olympischen Dorf.
Also ich kann mir das fast nicht vorstellen, weil dann möchte ich ja jedes Mal dahin fahren.
ist eine Vorrunde?
Nee, die sind immer in der Lokko, also okay.
An der Mitte. Gut, das ist natürlich.
Also, ich weiß nicht, ob die dann vorne jedes Mal mit dem Tische weh oder was weiß ich nicht, aber das kann man ja auch nicht vor. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
Na gut, in Peking sind wir auch ziemlich viel gefahren. Also, ich glaube, wir sind zum Training immer eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Ja. Also, das kann alles.
Aber auch der Verkehr war natürlich in Peking Katastrophe.
Ja, gut, in Paris ist er nicht besser, oder?
Es gab eine Buslinie, aber ging trotzdem nichts.
Naja, wir werden sehen. Ja. Also wir drücken den Männern und den Frauen die Daumen. Wir drücken euch die Daumen für eure Saison, dass ihr eure Ziele erfüllt. Danken euch nochmal, dass ihr unsere Gäste wart heute und euch alles Gute.
Danke
euch auch, dass wir da bleiben durften.
Sehr gerne. Macht's gut.